ARD.
Derzeit ist der Feind in Pokrovsk sowohl was die Anzahl der Soldaten als auch die Anzahl der Waffen angeht zahlenmäßig überlegen. Dass die Stadt aktuell dennoch gehalten wird, ist vor allem der Stärke der ukrainischen Soldaten zu verdanken.
Das sagt Serhii Okishev, ein Armeesprecher, über die Lage in der ostukrainischen Stadt Pokrovsk. Sie droht nach monatelangen Kämpfen von Russland eingenommen zu werden. Wir sprechen über die aktuelle Situation dort und warum die Stadt für beide Kriegsparteien so wichtig ist.
Außerdem sprechen wir über die Luftverteidigung der Ukraine, die zuletzt weiter ausgebaut wurde.
Im Gaza-Konflikt gibt es weitere Gespräche über den Friedensplan und wie er umgesetzt werden kann. Dazu gab es ein Treffen mehrerer muslimischer Staaten in der Türkei.
Und die Nahostreise von Bundesaußenminister Wadephul wirkt noch nach. Sein Besuch in Syrien hat eine Debatte innerhalb der Union ausgelöst. Hallo, ich bin Laura Janke aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Montag, dem 3. November um 16 Uhr. Ja, lass uns über die neuen russischen Angriffe auf die Ukraine sprechen. Für die Bevölkerung bleibt die Lage im Krieg gegen Russland extrem schwierig. Jeden Tag, insbesondere auch nachts, gibt es neue Angriffe. Auch am Wochenende und heute früh hat es jetzt wieder Tote und Verletzte in mehreren Regionen des Landes gegeben, im Norden, Osten und Süden des Landes. Und das Ganze war begleitet von massiven Stromausfällen. Da steckt ja eine Strategie Russlands hinter, oder?
Ja, die russischen Angriffe zielen ganz bewusst auf diese Energieinfrastruktur ab und das eben kurz vor dem Winter. Russland greift unter anderem Kraftwerke und Umspannwerke an. Allein am Wochenende fiel dadurch in zehntausenden Haushalten der Strom aus. Und das Ziel ist eben eine Destabilisierung der Lage, ein Mürbemachen, und das betrifft dann vor allem die Zivilbevölkerung.
Aber die Ukraine wehrt sich ja auch, oder?
Ja, die Ukraine selbst versucht, auch den russischen Energiesektor zu schwächen, insbesondere die Ölindustrie, um eben auch den Nachschub für das Militär zu stören. Auch dort spricht die ukrainische Armee immer wieder von Treffern, wie zuletzt etwa von einer Ölraffinerie in der Stadt Saratow, mehrere hundert Kilometer entfernt von der ukrainisch-russischen Grenze. Ein wichtiges Werk für die Produktion von Treibstoff.
Die Russen greifen ja vor allem aus der Luft an, also mit Drohnen und Raketen. Es gibt aber auch weiterhin heftige Kämpfe am Boden entlang der Frontlinie im Osten der Ukraine. Und da ist in diesen Tagen wieder vermehrt von der Stadt Pokrovsk zu hören. Wie ist da die Lage?
Ja, Pokrovsk liegt in der Region Donetsk und der Name der Stadt fällt immer wieder im Zuge des russischen Angriffskriegs. Schon vor einem Jahr hieß es, die Stadt wird fallen. Das ist nicht passiert, aber sie ist noch immer heftig umkämpft und quasi seit Monaten unter Dauerbeschuss. Und zuletzt hat sich die Lage zugespitzt.
Die russische Armee sagt, dass die Stadt eingekesselt ist und kurz vor der Einnahme steht.
Die Ukraine sagt was anderes, nämlich, dass man dort weder eingekreist noch blockiert sei. Es wird aber von der Armee durchaus eingeräumt, dass es derzeit der schwierigste Frontabschnitt ist. Und zuletzt haben die Behörden und das Militär auch bestätigt, dass russische Soldaten in das Stadtzentrum eingedrungen sind, schon vor einigen Tagen. Etwa 200 sollen es sein. Die Ukraine hat darauf reagiert, Verstärkung geschickt. Es wurden Soldaten einer Spezialeinheit eingeflogen. Also die Kämpfe halten offenbar an, die Angaben zur aktuellen Lage sind aber eben teils widersprüchlich. Von unabhängigen Beobachtern hieß es zuletzt aber auch, eingenommen ist die Stadt derzeit noch nicht.
Du hast es vorhin schon kurz angesprochen, Pokrovsk ist schon seit Monaten heftig umkämpft, schien schon mal zu fallen und keine Seite will aufgeben, trotz großer Verluste. Warum nicht? Was ist so wichtig an der Stadt?
Ja, weil die Stadt für beide Seiten in diesem Krieg eine wirklich wichtige Rolle spielt, nämlich was die gesamte Logistik anbelangt. Das kann uns Kiew-Korrespondentin Tanja Seibert auch noch mal genauer einordnen.
Da laufen einfach sehr, sehr viele Eisenbahnlinien zusammen. Es geht hier um Nachschub für die jeweils Kämpfenden, für die Angreifenden, als auch für die Verteidiger. Und es geht darum, dass wenn man Pokrovsk hat und eben neben, es gibt da quasi so einen Bogen, wo die Russen oben drüber nochmal kämpfen, wo aber die Ukrainer schon mehrere Dörfer wieder zurückerobern konnten. Wenn man Pokrovsk hat und das Dorf oben, dann hätte man einen sehr großen Kreis erobert. Zumindest glauben die Russen, dass sie das bald haben oder behaupten schon, dass sie es hätten. Das ist natürlich auch Propaganda, um zu sagen, schaut mal, wie mächtig wir sind. Damit kann man eben jeweils den eigenen Leuten zeigen, wir haben etwas erreicht.
Und wie wichtig Russland das ist, lässt sich wohl auch daran ablesen, wie viele Soldaten gerade in der Region sind. Die Rede ist von 170.000 bis 180.000, die dort zusammengezogen wurden. Auch dazu hören wir noch einmal eine Einschätzung von Tanja Seibert in Kiew.
Die Russen, die hatten gerade Gespräche mit Trump. Da haben sie gesagt, das wollen wir haben, diese Gebiete, Donetsk, Luhansk, den ganzen Donbass. Da hieß es immer, das habt ihr ja aber noch nicht mal selbst erobert. Und da hieß es immer schon von Russland bzw. vom Machthaber Putin, mit einem Handstreich haben wir das. Und das versuchen die Russen jetzt offenbar zu beweisen. Dieser Handstreich ist es aber mitnichten auch, obwohl massive Truppenstärken dort zusammengezogen wurden von den Russen, ist das Tempo, in dem sie vorankommen, erstaunlich langsam. Also wenn wir uns angucken, mit welcher massiven Übermacht die Russen dort vorgehen und wie gut die Ukrainer sich in dieser Unterzahl halten, weil sie offenbar sehr klug operieren, dann ist es so, dass es zwar ein massiver Druck ist auf die ukrainischen Verteidigungslinien, aber der Feind aus ukrainischer Sicht, weil ich ja hier gerade in Kiew stehe, erstaunlich langsam vorankommt.
Ja, wir behalten die Lage in Pokrowsk weiter im Blick und die neuesten Entwicklungen gibt's immer hier in unserem Podcast. Um sich auch weiterhin gegen Russland zu verteidigen, ist die Ukraine nach wie vor auf Waffenlieferungen ihrer Verbündeten angewiesen. Dazu gehören Luftabwehrsysteme wie Patriot aus den USA. Unter anderem Deutschland hatte im Sommer angekündigt, welche zu kaufen und an die Ukraine zu liefern. Der ukrainische Präsident hat sich jetzt bei Deutschland bedankt.
Ja, nach den Worten von Selenskyj ist es gelungen, den Schutzschirm gegen die russischen Luftangriffe weiter auszubauen. Das eben auch mit deutscher Hilfe. Einzelheiten hat Selenskyj nicht genannt, sich aber bei Deutschland und Bundeskanzler Merz bedankt und erklärt, die betroffenen Vereinbarungen seien nun umgesetzt. Deutschland hatte zuletzt zusammen mit Norwegen vereinbart, zwei Patriot-Systeme zu finanzieren. Und auch schon vorher hatte Deutschland mehrere Systeme bereitgestellt, ebenso wie andere Länder. Laut Selenskyj ist man aber auf weitere angewiesen und daher laufen natürlich auch noch weiterhin Gespräche, wie die Luftabwehr noch weiter gestärkt werden kann. Achso, und zu der Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern hat US-Präsident Trump am Wochenende sein Nein übrigens nochmal bekräftigt. Er befürchtet sonst eine Eskalation.
Dann lass uns jetzt den Schwenk rüber zum Nahen Osten machen. Heute gab es in Istanbul ein Treffen der Außenminister mehrerer muslimischer Staaten. Dort sollte über den Friedensplan der USA für den Gazastreifen gesprochen werden. Worum ging es da heute genau?
Es ging um Fortschritte und Hindernisse bei der Umsetzung des Friedensplans und es wurde über die nächsten Schritte beraten, also zum Beispiel um eine Friedenstruppe für den Gazastreifen. Benjamin Weber berichtet dazu aus Istanbul.
Ob eine internationale Stabilisierungstruppe in den Gazastreifen entsandt wird und welche Länder dafür Soldaten bereitstellen, das ist nach wie vor unklar. Der türkische Außenminister Hakan Fidan erklärte, man arbeite weiter an einem Mandat der Vereinten Nationen für eine solche Truppe. Am Nachmittag hatten sich in der türkischen Stadt Istanbul Staats- und Außenminister der Staaten Katar, Saudi-Arabien, der Vereinigten Arabischen Emirate, Jordanien, Pakistan, Indonesien und der Türkei getroffen. Doch die Beratungen haben offenbar nicht viel Neues ergeben. Im Anschluss erneuerte der türkische Außenminister die Forderung nach einer Zwei-Staaten-Lösung ebenso wie die, dass Israel mehr Hilfsgüter in den Gazastreifen lassen solle. Außerdem verletze Israel den Friedensplan für Gaza regelmäßig, erklärte er. Das müsse aufhören. Der Waffenstillstand müsse halten und in einen Frieden überführt werden. Die Türkei werde ihren Teil zu einem Frieden beitragen, vorher müsse aber international ein Rahmen dafür festgelegt werden. Konkrete Ergebnisse des Gipfels präsentierte der türkische Außenminister Fidan in Istanbul aber nicht.
Wir schauen heute auch noch auf eine andere Region im Nahen Osten, nämlich Syrien. Bundesaußenminister Wadoful hat ja gerade erst im Zuge seiner Nahostreise auch dort einen Stopp eingelegt und mit einigen Äußerungen Diskussionen in Deutschland ausgelöst. Und zwar innerhalb seiner eigenen Partei, der CDU und der CSU. Worum geht's dabei?
Ja, Wadoful hatte bei seinem Besuch vor Ort in Syrien mit eigenen Augen gesehen, wie viel dort im Krieg zerstört wurde. So ein Ausmaß habe er noch nicht gesehen, meinte er. Und dann seine Zweifel geäußert, dass unter diesen Umständen viele syrische Flüchtlinge in Deutschland in ihre Heimat zurückkehren. Zumindest kurzfristig nicht, weil man dort kaum würdig leben könne. Seine Einschätzung wird nicht von allen in der Union geteilt. Es gibt Widerspruch, Stimmen, die sagen, man könne die Rückkehr in viele Gebiete den Menschen ja schon zumuten. Und der Zerstörungsgrad sei kein Argument, das gegen eine Rückkehr spricht. So hat es zum Beispiel Unionsfraktionsvize Krings in der Bild formuliert. Da stellt sich dann die Frage, was sind denn die Kriterien für eine Rückkehr? Und diese Frage gebe ich mal weiter an unsere Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio, Christina Nagel.
Wenn wir über diejenigen reden, die vorübergehend hier einen Schutzstatus in Deutschland haben, dann wären tatsächlich Zerstörungen von Infrastruktur jetzt kein Grund, diesen Schutzstatus aufrechtzuerhalten. Da muss es dann schon darum gehen, dass jemand wirklich in Leib und Leben bedroht ist, wenn er in das Land zurückgeht. Da muss es dann gehen um eine, wie es da so schön heißt, ernsthafte individuelle Bedrohung des Lebens gehen, die Unversehrtheit einer Zivilperson durch willkürliche Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts im Rede stehen, dann wären das tatsächlich Gründe. Und da muss man jetzt dazu sagen, auch wenn es vor dem Hintergrund von Zerstörungen stattgefunden hat, diese Aussage, die der Außenminister gemacht hat, dann gibt es trotz allem natürlich noch andere Aspekte, die da tatsächlich eine Rolle spielen in Syrien, weil es noch immer Verfolgung von ethnischen Minderheiten gibt, von religiösen Minderheiten gibt. Es hat zwei Massaker gegeben. Also es ist nicht nur so, dass man da nur über Zerstörung redet, sondern es geht auch tatsächlich darum, dass Leib und Leben in einigen Teilen des Landes, nicht überall, das muss man dazu sagen, durchaus noch gegeben ist.
Wann also unter welchen Umständen überhaupt wieder Menschen zurückgeschickt werden können nach Syrien, das hängt von sehr viel mehr ab. Und ich möchte noch hinzufügen, Wadefuhl hat von den freiwilligen Rückkehrern gesprochen. Es ging also nicht um die Abschiebung etwa von Straftätern oder grundsätzlich um Menschen, die aktuell einen Schutzstatus haben.
Warum ist dann die Diskussion überhaupt so hochgekocht?
Weil zumindest Teile von Wadefuhls Äußerung offenbar innerhalb der Union als konträr zu dem wahrgenommen werden, was man nach außen hin spiegeln will. Denn im Innenministerium von Alexander Dobrindt von der CSU setzt man ja das Zeichen, man will eine härtere Asylpolitik, man will mehr Menschen abschieben und das auch nach Syrien, nachdem dort das Assad-Regime gestürzt wurde.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Benjamin Kirsch. Bei mir im Studio war Laura Janke aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.